Ich bin dir vom Herzen dankbar, Jesus, dass wir in dieser Art und Weise studieren dürfen, uns zurüsten können für den Dienst am Wort, für den Dienst an dem Werk, an der Gemeinde, an allen denen, die du uns anvertraust. Jesus, meine Bitte, Herr, gebrauche es zu dieser Zurüstung für jeden Einzelnen, der in irgendeiner Weise dein Wort weitergibt, Zeugnis davon gibt, dass das, was ich versuche weiterzugeben, Jesus, dass das zum Segen wird und wirklich Nutzen hat, praktisch wird in ihrem Leben, in der Vorbereitung, in ihrem Dienst. Danke, dass wir in dieser Weise hier zusammen sein dürfen. Danke wirklich für alles, für den reichlichen Segen in allen Bereichen. Du bist gut zu uns und wir preisen dich dafür. Ich preise dich dafür. Amen. So, das ist ein kleiner Gruß von der Lilly für euch. Ein Stift, also der malt nicht wirklich. Da ist aber was Leckeres drin, gell? Also falls ihr denkt, hey, was soll das? Das ist die Stärkung dann für zwischendurch. Wenn das in der Pause nicht reicht, könnt ihr das dann das nehmen. Ich, an 2. Korinther 3, Vers 3, ihr seid ein Brief Christi geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Das wünsche ich wirklich für jeden Einzelnen, für euch und für mich, das zu sein, dass in der Art und Weise, wie wir dienen, wie ein lebendiger Brief sind, dass die Menschen oder die uns anvertrauen, es lesen dürfen, sehen dürfen und da auch dadurch erbaut werden. Vielen Dank dir. Gell? Dann nehme ich euch mit hinein. Wir werden sehen, wie viel wir miteinander machen. Es kann sein, dass es schneller geht. Es kann sein, dass es nicht so schnell geht. Ihr könnt euch eins aussuchen, was eher wahrscheinlich ist. Ich möchte einfach nur mal sagen, wenn es heißt vom Text zur Predigt, dann können wir auch sagen vom Text zur Bibelarbeit, vom Text zur Sonntagsstunde, Kinderstunde, vom Text zur Bibelstunde oder einem Hauskreis, eine Andacht. Also wenn wir vom biblischen Text kommen, dann diese Wahrheit weitergeben sollen. Das ist das Anliegen. Und letztes Mal in der letzten Schulung habe ich euch so ein bisschen die Werkzeuge vorgestellt, wie man den Text erarbeitet. Und heute soll es darum gehen, worauf muss man achten, um von diesem Arbeiten eben zu eben vortragen. Jetzt gibt es natürlich da viel darüber. Es gibt Seminare darüber, eine 3-jährige Ausbildung zu diesem Dienst habe ich alles gemacht und ein Studium gibt es noch dazu. Aber das ist jetzt nicht weder das Anliegen und verzeiht mir auch nicht das Niveau, das wir hier anstreben, hier mit Zertifikat rauszugehen und zu sagen, hier haben wir das absolviert, sondern wirklich, ich möchte euch in den Prozess der nicht nur der Schriftauslegung, auch des Predigens mit hineinnehmen und euch zeigen, was ich tue. Ja, wunderbar, herzlich willkommen. Schön, dass ihr kommt. Und euch in diesen Prozess mit hineinnehmen und ein Stück weit zeigen, was ich mache und worauf ich achte, wenn ich nach der Bibel eine Predigt, eine Bibelstunde, ein Seminar vorbereite. Und damit jedes Mal, wenn ich das mache und mich ja vorbereite, auch für heute, denke ich, aber Sie werden sehen, ob ich das tue oder nicht. aber das ist gut. Das ist wirklich gut, dass man sich selbst immer wieder reflektiert, hineinstellt, auch Dinge, die man gut findet und lernt. Man vergisst bestimmte Dinge oder es kommt etwas hinein, es schleift etwas rein und dann ist es nicht mehr so wichtig oder nicht mehr so präsent. Und deswegen war für mich das nach vielen Jahren und nach mehreren Seminaren immer wieder gut, sich dann das nochmal durchzugehen und sagen, okay, ich predige morgen bei uns und dann habe ich nochmal bewusster diese Predigt geschrieben oder ich bin fast fertig und ich kann sein, dass ich beispielhaft heute da euch zeige, was ich für morgen vorbereite. Das könnt ihr morgen gleich prüfen, wie es sich verhielt, ob das so ist. Also von daher, das ist wirklich ein intensives Lernen. Ja. Aber mir ist wichtig, dass ihr nicht denkt, okay, ist das Predigt, okay, das hat ja mit mir nichts zu tun oder Frauen, ich predige eh nicht, aber ihr gebt in eurem Umfeld auf verschiedene Art und Weise Zeugnis von eurem Evangelium und gebt die Schrift weiter. Und das heißt ja nicht, dass die Frauen nicht lehren dürfen, sondern es hat ja was mit dem Kontext zu tun. Also ihr lehrt alle in gewisser Weise und ich bin froh, dass ihr herkommt und euch da ausrichten lässt und ich das, diesen Dienst an euch tun darf, meine Verantwortung bei uns in der Gemeinde und in dieser Weise darf ich das hier wahrnehmen. In der letzten Schulung hatten wir so einfach wirklich ein paar grobe Dinge, wie man einen Text erarbeitet und ich hoffe nicht, dass ich da jemanden verloren oder überfordert habt, dass ihr gedacht habt, okay, dann Ach so, das ist eigentlich ziemlich dunkel, gell? Das wäre Licht. Ja, das ist so, geht. Ich denke, der irgendwie so sitzt da so im Dunkeln. Guck mal, es ist noch nicht mal losgegangen, er hat schon die erste Erleuchtung gehabt. Das ist so gut. Und ich nochmal, ich hoffe nicht, dass es irgendeinen überfordert hat und gesagt, okay, wenn das so sich verhält, dann kann ich es nicht leisten oder will ich es auch nicht leisten. Das ist nicht das Ziel gewesen, sondern einfach den Anspruch aufzuzeigen. Und wir sind ja alle Lernende, wir sind ja auch solche, die Fehler machen, darum ist ja Jesus für uns gestorben. Aber der Anspruch ist einfach nicht weniger. Das ist, wir arbeiten mit dem Wort Gottes, nicht mit irgendeinem Geschichtsbuch, nicht mit irgendeiner Thematik, sondern wirklich mit dem Wort des lebendigen Gottes. Und wir legen es aus und interpretieren das und predigen oder geben das weiter, lehren das weiter. Das ist keine so eine Geschichte, die ich will das so machen, ich will das so machen, sondern und darum ist der Anspruch so hoch und ich traue mich nicht, die Latte irgendwie niedriger zu halten. Aber ich weiß, dass jeder nach dem Stand der Erkenntnis und der Fähigkeit, der Gabe, die einem gegeben hat, in diesen Dingen vorwärts geht und auch lernt. Und von daher klein beginnen und Fortschritte machen. Ich kann mich wirklich erinnern, als ich die Berufung bekam, auf die Bibelschule zu gehen, habe ich vorher schon einige Jahre gepredigt und gelehrt. Und ich kam eben an den Punkt, wo ich sagte, wenn es jetzt mehr wird, dann muss ich mich zurüsten. Und ich bin auf die Bibelschule gegangen und in meinem ersten Fach, erster Unterricht, saß ich drin, Glaubensgrundlagen bei einem Lehrer. Und ich saß da und dachte, ich komme niemals dahin. Also ich habe, der kannte die Bibel so gut und hat das so gut erklärt. Und ich dachte, woher weiß er das alles? Wieso versteht er das alles? Und dann haben wir etwas gefragt, und ja, in 1. Korinther 3. Und ja, wieso? Er schlägt ja nicht mal nach. Der weiß ja, wo es steht. Also, das hat mich so beeindruckt. Obwohl ich schon lange mit der Bibel unterwegs war, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich dachte, boah, so, das so. Also, für mich war der Hero oben nicht erreichbar. Ich will mich jetzt mit dem nicht messen. Das sind jetzt auch 20 Jahre seitdem her. Aber mittlerweile verstehe ich. Man beschäftigt sich jetzt 20 Jahre mit dem Wort und ich weiß auch, habe auch Glaubensgrundlagen mittlerweile unterrichtet und ich weiß auch, wo Dinge stehen. Mittlerweile ist es für mich jetzt nicht so, boah, ich habe immer noch Respekt, aber ich verstehe, warum er es alles wusste. Das ist eben dieses ständige Beschäftigen damit und Lehren und dem Weitergeben, lernt man und festigt sich das. Und ihr habt ein Vorrecht, alle, die ihr weitergeben wollt, ihr lernt etwas, gibt es weiter und dieses Weitergeben ist wiederum Lernen und sehen, habt ihr es nicht, seid ihr fest darin oder nicht. Von daher in dieser Weise, versteht das bitte als Motivation, Hilfestellung, vorwärts bringen und jetzt nicht so, hier am Ende muss ich das leisten und da muss ich eine Abschlussarbeit machen und wenn nicht, dann darf ich keine Sonntagsschule und keine Frauenarbeit oder sonst irgendwas machen. Was haben wir gelernt? Welche drei wichtigen Werkzeuge habe ich euch vorgestellt? Wer weiß das noch? Okay, beobachten. Was noch? Und was noch?
Anwenden.
Und anwenden. Ich weiß, wer es gelernt hat und nicht mal hingeschaut ins Skript. Genau so ist das. Ja. Beobachten, interpretieren und anwenden. Wer beim ersten Mal nicht dabei war und nicht mehr weiß, von was ich hier rede, einfach nochmal nachhören. Es ist online. Und auf der Kreuzlichtseite verlinkt bei vom Text zur Predigt, könnt ihr dann gerne das einfach nochmal nachhören. Beim ersten Punkt geht es einfach erstmal wahrnehmen, was da steht. Versuche in der Bibelstunde gerade euch das praktisch zu zeigen. So, was steht überhaupt da, nachdem man wahrgenommen, was steht da, was steht nicht da, warum steht es nicht. Und man einfach den Text wahrgenommen hat, dann geht es darum, erst zu interpretieren. Das heißt, zu prüfen und zu erarbeiten, was bedeutet das? Das, was da steht, um was geht es da. Und nachdem man das getan hat, dann ist das der letzte Schritt erst dann die Anwendung. Welche Konsequenzen hat es für mich und für dich? Und wenn ihr euch noch erinnert, ich habe mit Esra 7 letztes Mal ungefähr aufgehört und damit ich euch das, dann nehme ich euch nochmal kurz mit hinein. Für, wenn ihr Esra 7 aufschlagt, 7 Vers 10, das kann man sich gut merken. Das ist die Grundeinstellung, die jeder von uns, der das Wort Gottes, mit dem Wort Gottes arbeitet und auch dazu berufen ist oder es weitergibt. Das sind drei Dinge, auf die es wirklich ankommt. Esra 7, Vers 10. Esra, wisst ihr ungefähr, wer da war? Wer Esra war? Ja. Es war ein Priester aus dem Stamm Levi und er ist aus der Diaspora, das heißt aus der babylonischen Gefangenschaft, der Schriftgelehrte gewesen, der nach Israel kam und das Volk dann unterwies. Unter ihnen wurde ja dann Nehemia. Mit Nehemia begannen sie ja den Aufbau. Und jetzt schaut man, da heißt Esra 7, Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und Israel die Ordnungen und das Recht des Herrn zu lehren. Drei Dinge. Was ist das Erste? Erforschen, das Zweite? Tun und das Dritte? Lehren. Was ist nicht die Reihenfolge? Ja, lehren, dann erforschen, dann tun. Tun, lehren, erforschen, wie auch immer. Die Reihenfolge ist, aber bevor diese drei Punkte, er richtete sein Herz, das heißt seine Einstellung, seine Motivation, sein Willen, seine Entscheidungen. Er hat sich fest vorgenommen, zuerst das Wort Gottes zu erforschen. Dazu muss man sich Zeit nehmen. Das kostet Zeit, es braucht Zeit. Das war so ein bisschen, was ich letztes Mal euch zeigen möchte. Man kann nicht einfach nur so geschwind nebenbei, sondern man muss sich hinsetzen und lesen, beobachten, an einem Text arbeiten. Also, das heißt, er richtet sein Herz an zu erforschen. Dann das Zweite ist, das ist wichtig, es zu tun. Es ist nicht, okay, Erkenntnissame, Pokale, ja, dann weiß ich das, dann weiß ich das. Es ist immer auf unser Leben bezogen. Das heißt, es muss einen verändernden Charakter haben. Das zeige ich euch gleich auch nochmal in ein paar Punkten. Also das geht erst um mich, bevor ich das aber den anderen gebe. Wenn es mich nicht trifft, wenn es mich nicht packt, wenn es mir nicht hilft, wenn es mir nicht herrlich ist und so, das wird schwierig, es sein weiterzugeben. Das heißt, es muss dein Herz zuerst erreichen. Und das ist das, es zu tun und dann und es zu lehren. Ja, und das kommt, dass ich gebe es dann weiter. Und dann gebe ich das weiter, was ich selbst vom Herrn empfangen habe. Und glaubt mir, dann müsst ihr nicht so viel darüber nachdenken. Wie war das nochmal? Da geht es nicht einfach nur so erinnerungsmäßig, sich zu erinnern, was habe ich eigentlich, muss ich weitergeben. Wir können es so machen. Wir können eine Bibelstelle bekommen oder einen Abschnitt. Da in meine Bibliothek gehen, könnt ihr hingehen und euch Kommentare nehmen. Ich habe viele. Könnt ihr nehmen? Dann aufschlagen und zusammenschreiben, was alles, wer was gesagt hatte. Das geht. Und dann überlegen, okay, dann sage ich das den. Und dann, wenn ihr dann dran seid, dann müsst ihr überlegen, okay, was hat der gesagt, was hat der gesagt, was hat der gesagt? Oh, habe ich was vergessen, nicht vergessen? Ihr könnt einfach nur das Wissen von denen einfach weitergeben. Und das ist aber nicht das, was unser Auftrag ist, sondern wir können die lesen, wir können auch da lernen, aber es muss zu unserem werden. Wir müssen es verstehen, wir müssen es in unserem Leben, muss es greifen und dann sind wir in der Lage, das auch weiterzugeben und auch als von uns weiterzugeben. Manchmal ist es so, und ich muss da vorsichtig sein, wenn ich das jetzt so sage, aber ich sitze manchmal da, höre Predigten oder Bibelstunden oder auch vor allem von unseren jungen Brüdern und ich höre sie, wie sie das eins zu eins fast vom Wortlaut, sogar manchmal mit der Geste machen, wie ich es gemacht habe oder wie ich es mache. Und das aber in einer Selbstverständlichkeit, ich sage so, als ob sie es entdeckt haben. So. Und ich muss dann, statt dann zu sagen, oh, warum und wieso, muss ich mich eigentlich darüber freuen. Warum? Weil es mittlerweile zu ihrem geworden sind und sie wissen es gar nicht, von wem sie es haben. Und sie sagen, ja, nicht, wir haben ja beim Willi dann gelernt oder beim XY, sondern das ist einfach ihrs geworden und eigentlich ist das gut. Eigentlich ist es gut, weil dann ist es so in ihrem Herzen, dass sie es von sich aus weitergeben. Und die Wahrheit hat sich ja nicht geändert. Also ich predige ja kein anderes Wort und keine andere Erkenntnis. Von daher ist es, es soll einfach unseres werden. Jetzt, als Esra zurückkehrt, schlagt mit mir Nehemia 8 auf. Sie kehren zurück, das Volk kehrt zurück, wir sind in Nehemia 8. Und Eigentlich in Nehemia 7, Vers 72 muss ich schon mit in den zweiten Teil, weil die Unterteilung da nicht so glücklich ist. Lest mir mit mir ab dem Satz, wo es heißt, und als es der siebte Monat herankam und die Söhne Israels in ihren Städten wohnten, da versammelt sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er sollte das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israels geboten hat. So, jetzt ist das Volk da. Und schaut mal, was war noch nicht da? Der Tempel war noch nicht da. Es war noch nicht aufgebaut. Die versammeln sich wo? An einem öffentlichen Platz, wo es Platz gibt. Und was bitten sie? Sie gehen zum Esra und sagen, Esra, lies uns vor. Da ist ein geistlicher Hunger, eine Not da und sie bitten ihn. Was glaubt ihr, warum haben sie Esra gefragt? War der Schriftgelehrte? Ja klar, der hat ja studiert, gell? Ja, weil er sein Herz darauf gerichtet hat, es zu erforschen, es zu tun und es zu lehren. Und glaubt mir, das macht was mit den Menschen. Die wussten, zu wem sie hingehen sollen. Zu Esra. Er kennt sich im Wort aus, er lebt danach und er ist in der Lage, es uns beizubringen. Also suchen sie sich so einen Lehrer. Von daher ist die Motivation, also diese Herzenseinstellung so wichtig. So findet man Vertrauen. Das tun sie, sie bitten ihn und dann passiert das, was ich sehr mag. Schaut mal Vers 4. Und Esra, der Schriftgelehrte, merkt euch das, es heißt Esra und dann wird gesagt, der Schriftgelehrte, das heißt, er kennt sich in der Schrift aus, ja, stand auf einem Holzgerüst. Schaut mal, das ist das Ding hier. Ja, unten übrigens auch Holzgerüst. Warum? Wir lesen es gleich, stand auf einem Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hat. Das heißt, das war die erste Kanzel, die gebaut worden ist. Und dann, und neben ihm standen Matitja, Shema, Anaya, Uriah und so. Ich lese mal jetzt die Namen nicht, weil ich sicher sie falsch aussprechen würde. Aber jetzt kommen einen Namen. Schau mal, er steht da, also es wird ihm ein Kanzel gebaut, und dann neben ihm stehen andere Gelehrten, stehen andere Leviten. Das heißt, er macht diesen Dienst nicht allein, es gehören viele andere dazu. Er hat die Verantwortung, aber es gibt noch mehr, die diesen Dienst wahrnehmen. Das seid ihr übrigens alle, auch wenn ich hier jetzt auf diesem Holzgerüst stehe und ihr sitzt. Und dann Vers 5. Und Esra öffnete das Buch von den Augen des ganzen Volkes, denn er überragte das ganze Volk. Warum überragte er? Weil er auf dem Holzgerüst stand, nicht weil er Esra war. Schaut mal, am Anfang heißt Esra der Schriftgelehrte, ja, aber jetzt heißt er nur Esra. Und wisst ihr warum? Hier steht, und als er es öffnete, nämlich das Buch, stand das ganze Volk auf und Esra pries den Herrn, den Gott, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Das heißt, wir beginnen wie? Mit dem Gebet. Schrift lesen, wir lesen die Schrift, dann preisen sie Gott. Sie stehen alle auf, das drückt Respekt aus. Steht ihr nicht vor Esra, vom Wort. Sie stehen nicht vor Esra auf. Deswegen taucht nicht mehr Levit oder Schriftgelehrte auf. Das ist nur noch Esra, einer von ihnen. Aber es geht die Haltung zum Wort. Und dann Vers 6, und Esra pries den Herrn, ja? Und sie sagen Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände erhoben. Das wird schwierig bei uns. Da werden schon die ersten rechts und links gucken und sagen, wo bin ich hier gelandet? Sind wir etwa charismatisch geworden? Ich bin mir sicher, dass wenn wir in einer Weise, ich habe schon mehrmals gesagt, Zeitreise hätten und die Urgemeinde oder dahin versetzt werden würden, wir würden sagen, wo sind wir hier gelandet? Wie die Frömmigkeit aussehen würde. Ja? Wir haben eine Prägung, wir haben einen Hintergrund und mit manchen Gefühlsausbrüchen kommen wir nicht klar. Sie haben wirklich Amen, Amen, also die haben es bekräftigt, nicht nur Amen, truly, truly. Die haben das wirklich bekräftigt und gesagt, so ist es. Und dann hoben sie ihre Hände, das heißt, sie wirklich in der Anbetung vor Gott. Und dann passiert, was passiert, und dann heißt das, und sie verneigten sich und warfen sich vor ihm nieder. Also merkt ihr, das war so ein, holen die Hände hoch, voll auf den Boden. Aber nicht rücklings fallen, gell? Sie verneigten sich. Das heißt, also sie drückten ihre Anspruch und ihre Ehrfurcht einfach aus. Und dann passiert Vers 8 und das, was ich euch vorlesen möchte. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes. Und schaut mal, was da steht. Abschnittsweise. Versteht ihr warum? Weil am Stück ist ein bisschen viel. Und das gibt es viel zu sagen. Es gibt viel zu erklären. Das ist fortlaufende Auslegung. Die erste in dieser Weise uns überbrachte, berichtete, überlegt man, das Volk kommt aus einer Gefangenschaft. Über 70 Jahre hatten sie all das nicht. Sie wussten nur, Gott hat uns das Wort gegeben, aber sie kannten das Wort gar nicht mehr. Sie verstanden es nicht mehr. Was will Gott von ihnen? Also bitten Sie, Esra, du kennst das Wort, du lebst es und du bist in der Lage, es zu lernen. Bitte erklär es uns. Sie bauen eine Kanzel. Er steigt drauf, beginnt. Sie demütigen sich drunter, sie unterwerfen sich drunter und sagen, sie wollen Gott die Ehre geben, nicht Esra, Gott. Und dann beginnt er und beginnt schrittweise so, was ich versuche. Das ist der Grund, warum ich fortlaufend predige. Einen Brief nehmen und dann anfangen am Anfang und dann Stück für Stück für Stück für Stück. Das ist der Grund hier. Und dann heißt es, und gaben den Sinn an. Merkt ihr das? Das ist Auslegen. Vorlesen, Stück für Stück. Und dann begannen sie zu erklären. Um was geht es hier? Was ist die Bedeutung? Sie lasen das, sie wussten, dass es das Wort Gottes ist. Das wussten sie. Aber sie mussten es auch verstehen, was es bedeutet. Also erklärt Esra, und übrigens, das ist das Volk waren nicht wenige, da reicht nicht Esra allein, deswegen standen ja viele daneben. Und es ging weiter. Sie erklärten den Sinn so, dass man das Vorgelesene, darum geht's, darum seid ihr hier. Das ist, was unsere Aufgabe ist. Das Wort Gottes, ein Herz zu haben für das Wort Gottes, unser Herz danach auszurichten, es zu erforschen, es danach zu leben und auch das Anliegen haben, anderen weiterzugeben. Und dann, wenn wir die Gelegenheit haben, mal auf einem Holzgerüst zu stehen, dann geben wir es weiter als das Wort Gottes, nicht als unseres. Und dann heißt es, und dann Schritt für Schritt, also schrittweise, abschnittsweise gehen wir vor und geben den Sinn an. Wir erklären, um was geht's. Was es bedeutet. So, das ist eine kurze Hinführung, um das, was ich jetzt zeige und mache, da von der biblischen Grundlage euch zu zeigen. Jetzt sage ich, was mache ich dabei, worauf achte ich? Das habe ich mir nicht alles selber ausgedacht. Viel ist es aus persönlicher Erfahrung, viel ist es aus dem, was ich aus meinen letzten 20 Jahren Predigtdienst oder Lernen gelernt habe, mir aufgeschrieben habe, was für mich wichtig ist, und das gebe ich euch weiter. Wie viel ich davon weitergebe, da bin ich selbst gespannt. Ob das dran ist, ob ihr da mitgeht oder ob das einfach zu viel sein wird. Aber ich möchte euch da jetzt in diesen Prozess geben. Also heute geht es nicht darum, wie erarbeite ich mir einen biblischen Text. Das war so ein bisschen das letzte Mal. Heute geht es, wie komme ich von diesem biblischen Text dahin, wie gebe ich es dann weiter? Also welche Form muss es annehmen, worauf muss ich achten? Was ist wichtig dabei bei diesem Erstellen von einer Bibelarbeit, einem Hauskreis, wie auch immer, was von einer Predigt, und worauf muss ich achten? Das ist heute so mein Anliegen, das ich euch weitergeben möchte. Ich habe sogar einen PowerPoint gemacht, ja. Also, ihr wisst Bescheid, Rechtschreibfehler, merkt es euch das selber, korrigiert es in eurem Geiste und dann glückselig seid ihr, wenn ihr es gemerkt habt. Dann wisst ihr mehr wie ich. Genau, also einfach ein paar Punkte, dass ihr es mitschreiben könnt. Ich kann natürlich später das als PDF euch darreichen, aber ich möchte gern, dass ihr es schreibt, weil dann schreibt ihr euch, was wichtig für euch ist, okay? Das, was euch, wo ihr denkt, das ist für mich wichtig, merkt es euch. Also grundsätzlich, schaut mal, was ist eine Auslegungspredigt, Bibelarbeit, Seminar? Wenn ich jetzt Predigt sage, bitte versteht, was ich damit meine. Ich will es jetzt nicht jedes Mal ergänzen, was alles noch dazugehört, aber jetzt reden wir von einer Predigt, okay? Also was gehört zu einer Auslegungspredigt? Warum ich Auslegungspredigt sage, nicht einfach Predigt, habe ich euch gerade von Esra und Nehemia versucht zu zeigen. Das heißt, wir erklären das Wort. Versteht ihr? Wir gehen nicht hin und geben unsere Meinung und unseren Glauben weiter und nehmen das Wort als Beleg dafür. Das gibt es Haufen davon. Ja? Ich habe ein Thema, darüber will ich reden, und dann schaue ich, was sagt das Wort Gottes dazu, und dann gebe ich. Das ist Themenpredigt zum Beispiel. Ich bin kein Freund, oder ich bin kein Themenprediger. Ein Bruder sagt zu mir, ja, das bist du nicht, aber du machst dann halt Exkurse. Du nennst das einfach anders. Aber selbst da, es geht darum, aus dem Wort Gottes es zu heben. Ja? Und darum, eine Auslegungspredigt hat das Anliegen, vom Wort zu heben. Also, die Auslegungspredigt stellt die Grundsätze oder Lehren vor, die der Abschnitt enthält. Das ist das Erste, was ich euch mitgeben. Das ist grundsätzlich. Wir geben weiter, wir erklären das weiter, was der Abschnitt sagt. Was wir gerade Abschnitt weiter gelesen haben, was geben wir dann weiter? Das ist das Anliegen. Die Tage habe ich mit einem Bruder telefoniert. Den Hintergrund will ich hier nicht breittreten oder öffentlich machen. Aber wir sprachen darüber und er hat über eine Not mir erzählt und sagte mir, dass in einer Situation jemand eine Bibelstunde halten sollte oder eine Predigt halten sollte und ihm ein Text wurde gegeben und er hat sich das angeschaut. Er sagt, niemand, ich weiß nicht, ob er es sogar gelesen hat. Ich will jetzt ihm nichts Falsches unterstellen. Aber was er gesagt hat, da mache ich was Praktisches draus. Das war sein Kommentar. So, kannst du über Psalm 23, ja, jetzt, da mache ich was Praktisches draus. Und der war so tief traurig, dieser Mann, der mit mir sprach. Und ich verstehe, warum. Wir machen nichts draus. Man macht nicht etwas aus dem Text draus. Versteht ihr? Wir legen es aus. Wir können nicht aus dem Text das machen oder wir machen dann aus dem Text. Wir haben es erarbeitet, wir haben es erforscht. Und jetzt geht es nicht darum, welche Idee könnte ich jetzt haben? Was könnte ich daraus machen? Und das ist oft genau der Punkt, der da schief läuft. Und dann grübelt man, dass man dann interessant wird oder dass die Leute dann das toll finden. Oh, was hast du dann draus gemacht? Als ob wir etwas aus dem Wort Gottes machen. Und das ist, was ich euch sagen möchte und hoffentlich auch entlasten. Ihr müsst nichts draus machen. Gott hat schon was draus gemacht. Ihr müsst es heben. Ihr müsst es einfach auslegen, erklären. Jetzt schaut mal, wenn ihr das einfach erklärt, kann sein, der einen wird es gefallen, der anderen wird es nicht gefallen. Der einen wird es annehmen, der andere wird es nicht annehmen. Aber dann ist es ja nicht an eurer Idee gescheitert, sondern es ist ja Gottes Idee, es ist doch sein Wort. Und entweder Menschen nehmen es an oder Menschen nehmen es nicht an. Aber wenn du was draus machst, dann, das hat aber was Gutes draus gemacht, das war aber interessant. Oder das hast du nicht so gut gemacht. Oder selbst dann, wenn zum Beispiel, abgesehen davon, wer sagt, dass ich mache jetzt was Praktisches draus. Was bedeutet das? Ja? Also es ist keine Theologie, keine Erkenntnisse, sondern einfach was Praktisches. Als ob das Wort Gottes nicht praktisch ist an sich selbst. Jetzt muss man draus was Praktisches machen. Ihr versteht, was ich meine. Wichtig, das ist grundsätzlich das Wort Gottes. Wir heben etwas, erklären es. Und die Auslegungspredigt stellt die Grundsätze oder Lehren vor, die der Abschnitt enthält. Wir präsentieren, erklären, was der Abschnitt grundsätzlich über die und die und die Wahrheit sagt. Das ist unsere Aufgabe. Dazu müssen wir natürlich sie erforschen und kennen, verstehen. Aber dann stellen wir das vor. Und das ist dann der Übergang vom Text zur Predigt. Ich habe mir erarbeitet und ich weiß, was der Text zu sagen hat. Was ist die Bedeutung? Jetzt habe ich es verstanden. Und jetzt muss ich überlegen, wie stelle ich diesen Abschnitt vor? Wie gehe ich dabei vor? Und das ist, was ich euch zeigen möchte, was ich versuche zu tun. Sonntag für Sonntag, Mittwoch für Mittwoch, Seminar für Seminar, Freizeit für Freizeit. So, ich mache mir Gedanken, gehe bestimmte Dinge durch. Und wie bringe ich das den bei? Also es ist wichtig, die Grundsätze und Lehren des Abschnitts. Ist okay soweit? Versteht ihr das Anliegen? Wunderbar. Wenn ihr Fragen habt, das ist der Rahmen, das ist keine Predigt, keine Bibelstunde. So, ihr könnt gerne nachhaken, nachfragen, dürft das gerne tun. Das Nächste, wie soll die Predigt aussehen? Also wie soll diese Auslegungspredigt sein, die Bibelarbeit, Kinderstunde, wie soll sie aussehen? Ich rede jetzt mal von ein paar grundsätzlichen Dingen. Das Erste, sie muss induktiv sein, so mit hochtrabenden Wörtern. Ich habe auch Schulung, Seminar, darf man daherkommen. Was bedeutet das? Sie muss, ich kann heute sogar so machen, hier, induktiv. Habt ihr gesehen, da ist was rot gewesen. Hast du jetzt nicht gesagt, ich mache es nochmal. So, was bedeutet das? Die Predigt muss induktiv sein in dem Sinne, sie ist ein Herausfinden. Das heißt, ich nehme die Menschen in einen Herausfindungsprozess mit hinein. In gewisser Weise, das, was du gemacht hast für dich selbst, in einer ganzen Woche oder je nach einem Monat oder 3 Tagen, je nachdem, wie lange du es gemacht hast, du nimmst sie mit hinein in diesen Prozess des Entdeckens. Und dann ist es spannend, auch für sie. Und sie müssen diesen Weg mitgehen. Das ist nicht nur ein Präsentieren deiner Erkenntnisse, das ist so. Sondern dann, wenn die Zuhörer mitentdecken dürfen, dann sind sie aktiv dabei. Und das ist für mich wirklich die große Herausforderung beim Predigen, dass man die in diesen Prozess des Mitentdeckens mit hineinnimmt. Dadurch entsteht übrigens eine Mündigkeit. Das heißt, sie lernen dadurch, wie entdecke ich was in der Bibel. Sonst heißt es immer, ja, unser Pastor oder unsere Gemeinde glaubt das, lehrt das, ja, warum? Keine Ahnung, aber wir glauben das. Das ist keine Mündigkeit. Mündigkeit entsteht da, wenn sie selber lernen, wie entdecke ich das in der Schrift. Und von daher ist das, was die Predigt sein soll, ein Prozess des Mitentdeckens. Ihr versteht, warum das es aber dann Zeit braucht. Man kann einfach sagen, so ist es, und dann kann man in 5 Minuten das sagen. Aber man braucht man, um diesen Punkt nochmal zu erklären, braucht man mal 15, 20 Minuten. Man geht dann den Weg sozusagen mit ihnen dadurch und dann müssen sie es mitentdecken. Ich weiß nicht, ihr seid ja unter anderem, ihr seid ja meine Hörer und meine Schäfchen da und könnt ja selbst das prüfen, deswegen sage ich, das ist für mich, ich stelle etwas vor, was ich versuche zu tun und die können sagen, funktioniert es oder nicht. Aber darum geht's, das ist mein Anliegen, dass ihr dann mitdenkt und mitversteht, okay, was ist das Problem, was geht es da zu entdecken, was dazu alles notwendig ist, das zeige ich euch weiter. Das nächste Punkt, es muss exegetisch sein. Die Predigt muss exegetisch sein. Das bedeutet, hier schaut mal, Hausaufgaben machen. Was ich damit meine ist, du musst es dir erarbeiten selber vorher. Mach diese Exegese, beobachten, interpretieren. Und die Anwendung suchen, okay? Das heißt, die Predigt muss exegetisch sein. Exegetisch bedeutet heraushebend. Du legst nicht etwas in die Predigt hinein, was der Text nicht sagt. Du hebst es aus dem Text heraus. Was sagt der Text? Und mein Kampf immer, ob ich ihn gewinne, weiß ich, also nicht immer mit Sicherheit. Aber mein Kampf ist immer, von diesem Text dann nicht eine Idee zu nehmen und über eine Idee zu predigen, sondern wirklich mich zu bemühen, den Text zu predigen. Und wenn der Text mir das sagt, dann ist das mein Thema heute. Obwohl ich von diesem Thema gerne dahin, und das ist so, dann, da gehen Türchen auf, ohne Ende. Und die Disziplin zu haben, die ist nicht ohne zu sagen, nein, aber ich predige heute das. Nur als Beispiel, es gibt einen Text, der legt den Schwerpunkt Bruderliebe auf dem Tun. Ja, eine Entscheidung treffen und etwas tun. Ja. Jetzt weiß ich vielleicht, oh, da sitzen immer welche drin und die werden sagen, oh, jetzt ist es bei den Werken, ist es Werksgerechtigkeit. Und jetzt könnte ich sofort anfangen, ja, aber Gnade und würde halt noch über die nicht aus Werken. Und die Gefahr ist, dass man dann alles dann hineinpackt, obwohl der Text aber jetzt gerade nur darüber redet. Also predige auch darüber. Und das sage ich immer wieder, wenn man zu mir kommt, auch jetzt in dieser Reihe und sagt, ja, aber das und das, ich sage, ich weiß. Aber das sagt der Text und nächstes Mal sagt er das und dann führt er zum nächsten. Also meine Aufgabe ist, diesen Abschnitt jetzt zu predigen und zu erklären, was in diesem. Natürlich im Kontext, das wissen wir, aber vom Schwerpunkt, ich hebe. Also ich muss exegetisch arbeiten, aus dem Text herausheben. Der nächste Punkt und mit der letzte in dem Weise, die Predigt muss nicht nur also herausfinden, also suchend, man geht auf die Suche, man sucht das aus dem Text heraus, sondern muss erklärend sein. Auch das ist nicht selbstverständlich. Das heißt, wir werden sehen, wenn der Text eine Frage aufwirft, ein Thema, was bedeutet das? Ja? Ich gehe auf die Suche und denke, wie ist das gemeint? Und dann arbeite ich am Text und schaue, was sagt der Text dazu. Dann muss es aber auch erklärend sein. Ich darf nicht Fragen aufwerfen, die ich nicht beantworten kann. Ich kenne manche Predigten so. Ja, das weiß ich selbst nicht. Ja, warum redest du darüber? Keine Ahnung, sucht euch was aus, das ist die Position, welche die Wahrheit ist. Oder an diesem Punkt kann ich es nicht erklären. Ich sage, wenn du es nicht erklären kannst, dann arbeite so lange, bis du es erklären kannst. Aber Lehre, gebe nichts weiter, was du nicht erklären kannst. Das heißt, ich rede jetzt nicht von einem Gespräch, ich rede nicht, wenn jemand zu dir kommt und sagt, was denkst du darüber? Und du sagst, weiß ich nicht, gib mir Zeit, ich forsche nach. Aber wenn du hingehst und die Aufgabe hast, das Wort Gottes auszulegen, jemand zu erklären, dann musst du eine Antwort geben können. Wenn du es nicht hast, mach es nicht. Dann wähle einen anderen Text oder sag bitte, sucht euch einen anderen. Ich kann darüber nicht predigen, weil ich dazu noch nicht so weit bin. Ihr versteht, was ich meine? Es ist wichtig, man muss erklären können. Das ist das Eigentliche. Sie lasen es abschnittsweise und erklärten, zeigten die Bedeutung. Darum geht es. Ganz blöd gesagt, das ist unser Job. Das muss ich der Gemeinde tun, das müsst ihr in euren Kreisen das tun, wo ihr immer seid. Ihr müsst erklären, was bedeutet das. Und wenn man das, ach so, das bedeutet, übrigens, dann kann sogar mal ein Lied nicht gut klingen. Man geht gerne trotzdem nach Hause und sagt, ich habe was gelernt. Ja? Und wenn das Lied noch gut klingt, wunderbar. Dann passt alles zusammen. Versteht ihr, um was es geht, ja? Okay, nächster Punkt. Ihr hakt ein, es kommt jetzt so ein bisschen, okay? Einfach diese Dinge. Was die Predigt sein muss, ist noch nicht alles. Es gibt noch ein paar andere Punkte auch, die mir wichtig sind. Aber jetzt zeige ich schon zwei gleichzeitig an. Die Predigt hat den Zweck der Auslegung. Also nochmal, sie erklärt den Text. Ja? Das ist, was die Predigt leisten muss. Mit dem Ziel Sinnesänderung. Schaut mal, wenn ihr etwas macht und nicht wisst, warum es macht, ist schwierig zu überlegen, wie ihr es machen sollt. Warum macht ihr die Bibelarbeit? Warum macht ihr Sonntagsschule? Warum erzählt ihr den Kindern etwas? Und nicht einfach nur, damit sie unterhalten werden und die oben Großen da oben in Ruhe sitzen können und die Kinder sind halt beschäftigt. Wenn ihr das Wort Gottes weitergebt, dann müsst ihr das Ziel vor Augen haben. Warum macht ihr das? Und das Ziel ist nicht weniger Sinnesänderung, denn darum geht es bei allem. Umdenken. Wir müssen erreichen oder wir müssen alles dazu beitragen, was an uns liegt, damit eine Sinnesänderung stattfindet. Dass sie über die Dinge, die sie so gedacht haben, jetzt nicht mehr so denken, sondern anders denken. Die Veränderung des Denkens, des Sinnes, das ist das Ziel von allem. Denn das ist übrigens das Herzstück von dem ganzen Evangelium. Es geht um Sinnesänderung. Buße ist nichts anderes als Sinnesänderung. Ich dachte so, darum lebte ich so. Jetzt merke ich, das ist aber nicht so. Also ändere ich mein Denken und dann ändere ich auch mein Verhalten. Also das Ziel ist Sinnesänderung. Und wenn du nicht weißt, bei einer Predigt, bei einer Bibelstunde, bei einer Bibelarbeit, was sie anders denken sollen, also wo soll sich was verändern oder was sollen sie erkennen, dann hast du keine Botschaft. Und ich habe hier einen Stift. Und je präziser ich dieses Ziel formulieren kann, je effektiver wird meine Verkündigung sein. Also wenn ich die Sinnesänderung so weit aus formuliere und was ich nicht alles da hineinpacke, dann muss ich schon echt gewaltig stoßen und mehrmals, bis ich da durchkomme. Oder ich mache es spitz genug und dann geht's durch. Also wirklich präzise zu sein, das Ziel formulieren. Was anhand von diesem Text, was soll anhand von diesem Text in unserem Denken sich verändern? Worum geht es eigentlich? Versteht ihr, warum wir dieses Beobachten, Interpretieren, warum wir die Zeit dafür nehmen müssen? Weil da arbeiten wir, um was geht es eigentlich? Welche Wörter wiederholen sich? Was ist der Hauptgedanke? Was ist die Stoßrichtung? Da muss ich schon wirklich geistig mit dem Spitzer schärfen, dass ich weiß, das ist, wenn ich da in meinem Büro sitze und Samstagabend, spätestens Sonntag früh, nicht sagen kann in meinem Herzen, das ist meine Botschaft heute. Wir haben das geübt, in einem Satz formulieren. Das heißt, wenn ich nicht sagen kann, das ist, was Sie heute von mir hören sollen, in prägnanten, dann habe ich es nicht in meinem Herzen. Dann weiß ich nicht, was ich da, ich würde über viele Dinge reden, aber das brauche ich. Ich muss es nicht laut sagen, ich muss es auch nicht mal, aber ich muss es wissen. Was soll bei Ihnen in Ihrem Denken sich verändern? Und ich schließe meine Augen, ich habe sogar Leute vor Augen, von denen ich hoffe, dass das sich ändert, da sich das ändern denken, dass sich da ändert. Mit diesem Ziel gehe ich hin, mit diesem Gebet, mit dieser Hoffnung. In der Situation, oh Herr, schenk diesem Schaf, dass er deine Sinnesänderung bekommt. Die heutige Predigt passt voll gut. Manchmal, ungelogen, schreibe ich Predigten und ich habe ein, zwei Leute vor Augen. Und hauptsächlich schreibe ich fast für sie diese Predigt. Nicht, dass das für die anderen nicht gilt, aber die legt der Herr mir so aufs Herz und ich hoffe, hoffentlich erreicht es. Nicht im Bösen, sondern im Guten. Hoffentlich erreicht es. Nicht, dass hier jetzt jemand denkt, okay, an wen richtet er die heutige Predigt? Aber manchmal, bestimmte Personen sind mir so auf dem Herzen, weil ich das Anliegen habe, weil ich möchte ihnen helfen, den Willen Gottes in diesen Dingen zu erkennen. Also, die Sinnesänderung, sie überzeugt den Verstand. Das heißt, sie muss Argumente bringen und so weiter. Nächstes. Das Mittel der Belehrung. Sie ist auf den Willen ausgerichtet. Also es geht nicht nur um die Sinnesänderung, sondern diese Sinnesänderung geht es darum, dass die Predigt dann auch was mit den Menschen macht, dass sie es wollen. Dass sie sagen, ich will nicht nur theoretisch lieben, ich will nicht nur einfach nur sagen, ich liebe dich, ich will auch das tun, konkret. Es soll den Willen erreichen. So, das geht weiter. Ihr merkt schon, das ist eine hohe Aufgabe, gell? Aber ich bin mir sicher, dass vieles, ihr tut das schon so und ihr macht das, aber ich will das einfach nur in Worte fassen, damit ihr wisst, was dahinter einfach steht. Und immer wieder sich daran erinnern, okay, warum mache ich das? Was ist das Ziel? Was ist das Mittel dazu? Und so weiter. Ich brauche das immer wieder, mich so daran zu erinnern. Das Nächste. Sie hat ein pastorales Anliegen. Sie nährt die Seele. Das ist das, was ich meine. So dieses, sie sieht die Schafe und sie will, die Predigt soll zielen, dass es ihnen gut dabei geht, dass sie Nahrung bekommen, dass sie durchatmen können oder gestärkt werden oder sich freuen oder loben oder danken oder sich auf den Boden schmeißen, ja, sogar manchmal die Hände heben. Das dürfen sie alle machen. Ja, sie darf die Seele nähren, so geistliche Speise, ja, was Gutes geben. Was noch? Sie nimmt den Hörer, und ihr merkt, das betone ich immer wieder, auf eine Entdeckungsreise mit. Sie spricht die Gefühle an. Auch das gehört dazu. Das heißt, man sitzt da, man geht und Schnitzel hat es schon mal gemacht, auf irgendeine Entdeckungsreise gemacht, da ist Spannung in der Luft. Man, ja, okay, was ist das Nächste? Wie geht's weiter? Ich freue mich drauf. Das ist ja echt interessant. Das macht was, wenn man nun da sitzt und okay, das soll echt Spaß machen. Man kann sagen, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich, das zu hören. Die Menschen dürfen sich darauf freuen, weil sie Dinge entdecken. Und das, wenn wir uns freuen, das macht ja was mit unseren Gefühlen. Es darf sein. Es ist keine reine intellektuelle Geschichte, die uns emotional los da an uns vorübergeht. Es darf uns auch wirklich in Gefühlen mitnehmen. Und mich, ich kann mich erinnern, Anna, tut mir leid, muss ich das. Eine meiner ersten Predigten in Bettringen, und ich kannte Anna nicht, habe gepredigt, und da saß sie da und weinte. Und ich habe gedacht, okay, was habe ich gesagt? Später sprach ich mit ihr und es war nichts Böses. Es hat sie emotional einfach bewegt. Sie hat das Evangelium gehört und sie hat geweint. Und wenn ich das sehe, dann merke ich, es macht was mit den Menschen. Es macht was mit denen. Ich habe auch emotional andere Reaktionen gesehen. Aber es ist doch herrlich, wenn das Evangelium... Ich war die Tage in Neuwied bei meinen Brüdern nach dem Fleisch und habe mit denen Seminar gemacht, also Epheserbrief. Und dann ging es darum, um in Christus zu ruhen. Wahrheiten, die ich schon tausendmal gehört habe, mit diesem Beispiel hier, Blatt. Und als ich das gedacht habe, saßen Frauen da. Und die Reaktion, die eine hat die andere umarmt. Und, wir sind in Christus. Und die waren so, die waren so dankbar, die haben sich gegenseitig umarmt. Weil sie so dankbar und glücklich über die Wahrheit waren. Das hat was mit ihren Gefühlen gemacht. Es hat Freude im Herz irgendwo. Das darf es machen. Sollte es machen. Wäre schön, wenn das passiert. Menschen ergriffen werden. Wenn ich davon rede, ich weiß, dass all das etwas ist, was Gott durch und durch die Predigt leisten muss, durch seinen Geist. Aber wir müssen wissen, was da passieren soll. Ja? So, wenn ich nichts erwarte, dann wird auch nichts passieren. Wenn ich nicht mit dem Anspruch hingehe, dass es Menschen wirklich erreicht, dass sie Sinnesänderung bekommen, das hat Spurgeon immer wieder zu den Predigten gesagt. Einer kam zu Spurgeon und sagte, bei mir bekehrt sich niemand. Bei, über ihn bekehren sich immer Leute, bei mir nicht. Abgesehen davon, von der Begabung und so, sagt Spurgeon zu ihm, ja, und erwartest du Bekehrung? Sagt er, und dann dachte er es demütig, nein, wer bin ich, dass ich da hohe Erwartungen, es muss doch alles daher machen, ich erwarte gar nichts. Und er sagt, dann passiert auch nichts. Wenn du nicht mal erwartest, dass das Wort Gottes diese Wirkung hat, wie sollen die das dann erleben? Also erwarte, erflehe, rechne damit, gib dir die Mühe und erwarte, dass der Herr das Seine tun wird. Ja? Also mit welcher Erwartung gehst du hinaus? Sollen sie das erleben oder nicht? Bietet relevante Anwendung. Wenn ich das sage, sage ich es trotzdem, aber das ist nicht immer das Gleiche, was viele meinen, was damit gemeint ist. Aber eine Predigt gibt genug Anhaltspunkte, damit du das in deinem Leben einbeziehen kannst. Und da ist die Ausgewogenheit wirklich nicht so einfach. Viele wollen ganz präzise Anwendungsbeispiele haben. Ich sage das immer wieder, jemand, der zum Beispiel laktoseintolerant ist, will, dass ich ihm sage in der Predigt, trink keine Milch von einer Kuh. Und zwar egal welche. Und dann will ich aufzählen, Haarmilch, Vollmilch, wie viel Prozent. So genau und präzise, wie es nur geht. Das erwarten viele so, diese Anwendung. Ich sage, das ist nicht zielführend. Wisst ihr warum? In dem Moment sitzen aber viele da, die sagen, ach, aber ich kann Milch trinken, ich bin nicht laktoseintolerant. Also sagt das nichts zu mir. Und dann entspannen sie sich und der andere, okay, ich danke dir, das war so eine praktische, tolle Predigt. Und der andere sagt, nichts mit mir gemacht, weil ich habe damit kein Problem. Das heißt, aber wenn du, je präziser du eine Anwendung machst, umso weniger Leute wirst du erreichen. Die Anwendung muss da sein, aber sie muss so allgemein genug sein, dass jeder sich darin findet. Spezifisch genug sein, dass man weiß, es hat wirklich was mit meinem Leben zu tun, aber nicht zu genau. Das ist paradox vielleicht oder klingt komisch, aber ich, und darum ist, versuche ich so zu predigen, ich versuche zu erklären, aber ich versuche nicht zu präzise zu sein in der Anwendung. Ich hoffe, dass das, was in der Anwendung jeder sich darin in irgendeiner Weise wiederfindet, in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich. Das ist wirklich eine sehr große Herausforderung. Und was zum Beispiel ihr in meinen Predigten nicht findet, ist, dass ich erklärt habe und sage, und jetzt kommen wir zu der Anwendung. Manche machen das konsequent. Ich kenne einen Prediger, einen guten Prediger, der immer am Ende der Predigt, den machen wir jetzt die Anwendung, ja. Sozusagen Einleitung, Erklärung, Anwendung. Ja. Aber das mache ich so nicht, sondern ich versuche innerhalb der Predigt die Anwendung immer und immer wieder einzubinden, wie der Epheserbrief das macht. Er erklärt es und das gibt immer wieder Zwischenpunkte. Darum gucken wir auf Christus, darum wollen wir das Ziel nicht verfehlen, darum. Also immer wieder. Und ich mache das gerne so, weil das ist so, du bringst das immer wieder rein und das wiederholt sich und irgendwann mal hoffe ich, dass man den Sinn erreicht und den Willen nicht bricht, sondern formt und die Gefühle mobilisiert und sagt, ja, ich weiß, um was es geht. Ich will meine Geschwister lieben, um jetzt in dem Beispiel zu bleiben. Und das immer wieder so stückweise einflechten zu lassen, indem, das ist meine Art. Ihr könnt selber prüfen, ob es nicht besser wäre, am Ende noch 2, 3 Anwendungsbeispiele zu geben. Ich halte es mit dem Hebräerbriefschreiber, finde ich, er macht so, nur als Beispiel, die anderen auch. Einer meiner Vorbilder im Predigen, von dem ich viel gelernt habe, ist John MacArthur, kennt ihr bestimmt, gell? Und er macht das permanent so. Vielleicht habe ich deswegen das so gelernt, weil ich habe viel von ihm gehört, viel gelernt, wie man predigt und er predigt genauso. Es gibt bei ihm und danach keine Anwendungspunkte, sondern Dr. Martin Lloyd-Jones, der für mich noch ein größeres Beispiel ist, der hat gesagt, die ganze Predigt muss eine Anwendung sein. Also die Predigt ist dann, die wendet an, so die erreicht ja deinen Verstand, die erreicht deinen Willen, die erreicht deine Gefühle, die Predigt bewirkt sozusagen die Anwendung. Wenn das passiert, dann ist natürlich richtig, richtig gut. Genau. Habt ihr Fragen dazu? Viel, gell, jetzt so. Dun, 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 dun. Aber das sind halt die Punkte, die muss ich mit euch durchgehen. Wie gesagt, für euch notiert das, was ihr denkt, das ist für euch wichtig, das wollt ihr berücksichtigen damit. Das war bei euch noch gar nicht auf dem Schirm. Und dann bringt das Jesus ins Gebet und dass er das in euch formt und euch dazu rüstet. Okay, nächster Punkt. Die Aufgabe. Das war erst allgemein. Das war so. Was ist grundsätzlich, was muss eine Predigt leisten? Um was geht es in einer Predigt? Eine Auslegungspredigt, eine Bibelarbeit, eine Kinderstunde, um was geht es eigentlich? Ich weiß, dass hier, wir haben Prediger hier sitzen, wir haben Kinderstunde von klein bis groß, Teenie, Jugend, wir haben alles hier. Und ich hoffe sehr, dass ihr das runterbrechen könnt. Ja? Es geht jetzt hier nicht darum, dass ihr das, was ich euch sage, den Kindern beibringt, sondern es geht darum, euch zuzurüsten, damit ihr die Wahrheit an die Kinder bringt. Das heißt, für euch gilt das genau das Gleiche. Ich muss die Kinder an ihrem Denken erreichen, bei ihrem Wollen erreichen, bei den Gefühlen erreichen, ihren Emotionen erreichen. Gilt genauso bei den Jugendlichen, gilt genauso bei den kleinen Kindern. Nur eben, das ist das Schöne, ihr kennt euren Kontext. Und das, was ihr bei den Kindern mit Gefühlen erreicht, erreicht ihr bei den Jugendlichen gar nicht. Das wird dann peinlich sein. Ja, und da bin ich so dankbar, dass es eben Gott die Gaben so unterschiedlich gibt, dass ich die Erwachsenenbildung machen darf und ihr Kinder unterrichtet. Aber da müsst ihr das genauso runterbrechen auf, wie mache ich das bei den Kindern? Der Maßstab ändert sich nicht. Das ist das Gleiche. Nur die Art und Weise, die Intensivität oder die Beispiele oder so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Ja, aber das ist nicht so, ich gehe einfach hin, heute Abend habe ich Jugend oder Teenie und sage ein, zwei Gedanken zu ihnen. Das ist das auf Dauer werden wir das nicht erreichen, was unsere Berufung ist. Das kann man ein, zwei, dreimal machen, wenn wir keine Zeit gehabt haben oder. Und da sind wir barmherzig, aber wenn man die Aufgabe macht und diesen Lehrauftrag annimmt, und den tut ihr in der Gemeinde dann, wenn ihr es auch dafür berufen worden seid, eingesetzt worden seid, dann muss man auch sich die Zeit dafür nehmen, das mit dieser Zielrichtung das zu tun. Was ist die Aufgabe? Schaut mal, den Zuhörer, je nach meinem Kontext, in einen logischen, systematischen und schlüssigen Prozess zur biblischen Wahrheit zu führen. Wenn ich das habe, ich werde glücklich als Zuhörer. Wenn jemand mich mitnimmt und ich es nachvollziehen kann, es ist logisch. Ich beginne da und dann geht er dahin und von da geht er dahin und dann geht er dahin und dann, ah, jetzt weiß ich, das ist logisch. Und dann passiert Folgendes und das hat was mit Systematik zu tun. Das heißt, man überlegt, es kommt eins, dann zwei, dann drei. Man beginnt nicht bei drei und dann eins und dann zwei. Es gibt eine Systematik und ich muss überlegen, wie kann ich sie in diesem Prozess, wie kann ich sie durchführen, wo fange ich an? Und wo end ich? Und ich rede jetzt nicht von, was bedeutet das? Und das habe ich schon alles gemacht. Ich weiß, um was es geht. Ich weiß, was die Predigt zu sagen hat. Ich kenne die Stoßrichtung. Und jetzt überlege ich, wie führe ich die logisch, systematisch und dann eben zum schlüssigen Prozess. Und ich bin so dankbar. Gott schenkt mir ab und zu die Gnade, dass das passiert. Und dann kommen Leute und sagen, das macht Sinn. Jetzt habe ich es verstanden. Und wenn das ist, dann mehr oder weniger habe ich meinen Job richtig getan. Darum geht es, dass die Wahrheit nicht einfach so ist es, okay, sondern dass ich sage, ah, jetzt, das macht Sinn. Jetzt habe ich das gelesen, ach stimmt, da steht das, ach und da gibt es das, ah, das bedeutet dann, ja, jetzt, Settle. Wenn das passiert, dann ist das, darum geht es. Den Zuhörer in diesen logischen, systematischen, schlüssigen Prozess. Das ist vom Text zur Predigt. Das muss die Predigt sein. Die Predigt muss auslegend sein und so, also entdecken und das, was ich. Aber dieser Prozess, den wir machen, wir gehen Schritt. Das heißt, ich muss mir darüber mindestens genauso viel Gedanken machen, wie ordne ich die Themen, die Punkte an. Und da sitze ich da und mein Skript verändert sich. Und heute habe ich das gemacht, dann schlafe ich drüber und am nächsten Tag setze ich mich hin und sage, nein, das muss dahin. Ein lieber Bruder, Andy, der sagt, der hat dabei immer vor der Predigt, also wenn er predigt, hat immer eine Schere dabei. Warum? Weil er nicht so modern ist wie ich und nicht so ein iPad hat, sondern er hat immer noch solche Blätter. Und dann sagt er vor der Vorbereitung und sein mit Diener, die haben das Gleiche. Und dann merken sie, das passt ja gar nicht, das ist ja besser danach, das ist von der Logik. Haben sie darüber nochmal nachgedacht. Und dann fangen sie an zu schneiden. Dann schnipseln sie und kleben das auf das andere Blatt Papier, dann ordnen sie das an. Ja, wie gesagt, mit dem iPad geht es ein bisschen einfacher. Oder einen Drucker mitnehmen. Habe ich zeitlang echt gemacht. Freizeit nur so einen kleinen Drucker dabei gehabt. Weiß nicht mehr. Mich hat es. Siehst du? Also. Ausgeschnitten und dann überlegt, was ist die richtige Reihenfolge, wo passt das? Und manchmal, ich habe so, wenn ich keinen Drucker und keine Schere, dann sieht man in meinem Skript, dann mache ich so und dann Pfeil nach unten, eins, zwei, oder da steht jetzt eins unten, zwei oben, dann weiß ich, okay, mach zuerst das, dann geh dahin. Das hat was mit diesem logischen, systematischen Prozess durch. Ist es ein guter Fluss? Ist es ein guter Gedankengang? Kann man von dem Gedanken kommt man ziemlich gut zum nächsten? Also ich sage mal, oder muss man so weit über den Graben springen, dass wenn man ankommt, weiß man gar nicht, woher kam man? So, wo waren wir da? Hä, wie kommen wir jetzt eigentlich hier hin? Wie bin ich hier gelandet? Wie kommen wir jetzt darauf? Das heißt, die einzelnen Punkte müssen so ineinander übergehen und das muss logisch sein. Warum redest du jetzt darüber? Wie kommst du jetzt dahin? Das ist etwas, was man leisten muss. Ich muss überlegen, das, was für mich logisch ist, ist für sie auch logisch. Ich habe, nehmen wir mal eine Woche daran gearbeitet. Für mich macht das alles Sinn. Und sie hören das in jetzt mal knapp eine Stunde und sie müssen sagen, ja, wie kommt er darauf? Also ich kann ja nicht eine Woche meines Denkens da in eine Predigt reinpacken. Also muss ich überlegen, können Sie den Weg mit mir gehen? Darum übrigens viele Wiederholungen. Ich weiß, auch das wird jetzt bald als Punkt kommen, die Wiederholung nicht zu lang machen. Steht alles drin, ich weiß das. Ich weiß das. Ja. Macht es Sinn für euch, eine Predigt darauf zu achten, dass die Predigt so ist? Okay. Geht mal, kleine Hausaufgabe, nimmt man die letzten zwei, drei Predigten, geht man durch und schaut euch, ist es logisch, systematisch, schlüssig? Einfach mal zu reflektieren, habe ich das da, ja oder nein? Das ist ein guter Lerneffekt, das zu tun. Habe ich jetzt gemacht, meine letzten Predigten nochmal so durchgegangen, gesagt, oh, da hätte ich aber feiner sein können, oh, das hätte ich aber davor bringen sollen. Das ist lehrreich, an der eigenen Predigt das nochmal zu reflektieren. Nächstes. Jetzt kommt erstens. So, das war bisher zu allgemein. So, was muss eine Predigt leisten? Was ist eine Bibelarbeit? Um was geht es eigentlich? Jetzt möchte ich euch zeigen, nicht jetzt, nach der Pause. Nach der Pause zeige ich euch, wie macht man das? Also wie kriegt man so einen logischen, systematischen und, was war der letzte Punkt? Schlüssigen. Oh, sehr gut. Schlüssigen Aufbau hin. Machen wir nach der Pause, okay? Die erste Stunde ist schon rum. Also, halbe Stunde ungefähr, plus minus. Das Schöne, ich habe hier eine Klingel, ich werde klingeln. Wenn einmal klingelt, dann wisst ihr müsst euch Kaffee holen, ihr schnell noch euer Teller voll machen und langsam an den Platz gehen. Wenn das zweite Mal klingelt, dann geht's weiter. Okay, so ist hier der Ablauf. Wunderbar. Also, knapp halbe Stunde Pause.